Ich lese den Predigttext aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 24 bis 29. Da schreibt der Apostel Paulus: Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib. Das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden, nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Worum ich mich auch bemühe und kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Wir wollen, soweit wir es können, uns zum Gebet erheben.
Bei einer Reise zu den Städten der ersten Christen in der Türkei, da haben wir auch das Kolossee gesucht. Interessanterweise wussten nicht mal die Guides richtig, wo es lag, denn diese Stadt ist nicht mehr aufgebaut. Es ist nur noch ein großer Tell, ein Hügel da. Und das ist interessant, wenn man an diesen Städten, weil die ja in der ersten Christenheit so eine große Bedeutung gehabt haben. Ich freue mich, dass wir heute in ihrer Gemeinde sein dürfen. Das ist für uns immer wieder ein ganz großes Erlebnis, wenn man aus der Provinz in die Hauptstadt kommt, in die Metropole. Aber das Wunderbarste, das Wort Gottes, das eine ganz große Bedeutung hat. Damals für die Gemeinde Kolosse, auch wenn der Flugsand der Zeit darüber hinweg wehte, für die Menschen damals war das ganz groß. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, wie geht's dir? Sagen Sie, ach, das ist eigentlich eine dumme Floskel. Er interessiert sich doch nicht wirklich für mich. Oder ist es der Grund, dass wir sagen, wir haben ja gar keine Zeit, das richtig auszutauschen, was uns bewegt, was jeder zu tragen hat? Und es ist ja oft nur, wie wenn man ein Fass ansticht. Die vielen Dinge, die uns belasten und die uns beschweren. Es ist ja erschütternd. In unserer Zeit des Wohlstands hat jeder von uns eine ganz große Menge Leiden zu tragen. In der schwierigen Ehe, auseinanderbrechenden Ehe, Probleme mit den Kindern, mit Nachbarn, im Geschäft Schwierigkeiten mit Mobbing. Das ist ja nicht nur ein Problem der sozialen Medien, dass böse Dinge dort ausgetauscht werden. Wie viel erleben wir in der nächsten Umgebung, was Menschen verleumden können? Und das Schlimme ist, das steht ja oft Jahre im Raum, ohne dass man es korrigieren kann. Und dann kommen die schweren Krankheitsleiden. Unsere Ärzte können ja nur ganz begrenzt helfen. Die Einsamkeit, die ertragen wird, Unrecht und Gewalt. Was kann man denn dagegen tun? Man muss es still tragen, man kann es verdrängen, man versucht es zu vergessen, aber mit dem Leiden fertig werden, da gibt es keine Lösung. Meine asiatischen Freunde sagen immer, das ist der blinde Fleck bei euch im Westen. Das Leiden. Ihr verdrängt es und erkennt nicht, dass es zu eurem Leben gehört. Aber was der Apostel Paulus sagt, das ist so ungeheuer, so einmalig, so irrsinnig. Ich freue mich meiner Leiden. Keiner von uns kann sich der Leiden freuen. Und doch, der Paulus hat recht. Christen haben den einzigen Weg in unserer modernen Welt, das Leiden zu überwinden. Weil Christus, Jesus Christus, der Einzige ist, der das Leiden überwunden hat. Und das Kreuz ist das Siegeszeichen über das Leiden, über Todesangst, über Schmerzen und über alle Schrecken dieser Welt. Das Große ist, und Paulus hat das Thema immer wieder aufgegriffen, er hat überhaupt vom Leiden nur so gesprochen, dass er sagt, ich freue mich meiner Leiden, weil in meinem Leben nur dadurch der Blick auf Jesus Christus richtig frei wird und ich ihn erkennen kann. Wir würden heute mit unserer modernen Sprache sagen, das Leiden wird ausgehebelt durch den Blick auf Christus. Aber wir wissen ja, wie schwer das ist, wenn wir mit Menschen zusammen sind, die große Schmerzen haben, die richtig in ihrem Leben lauter Niederlagen haben, die ihren Job verloren haben, die nicht mehr wissen, wie es weitergeht, die Enttäuschung erleben. Und darum ist es so gut, dass wir noch einmal drüber nachdenken. Beim Paulus war es körperliches Leiden in einer ganz extremen Weise. Er spricht davon, heute Morgen bei der Gebetsgemeinschaft wurde das Wort zufällig gelesen, ganz toll. Er sagt, bei mir sind es in meinem Fleisch nicht bloß kleine Spreißel, die mich quälen, sondern ein Pfahl im Fleisch, ein großer Rambock, der in meiner Gesundheit mich so foltert und quält. Und ich bin dankbar dafür, dass ich diesen Pfahl im Fleisch habe, weil es damit sichtbar wird, ich bin nicht kräftig. Ich bin nicht stark, ich habe auch nicht den Mut, das alles zu überwinden. Es ist ja immer wieder bei Christen die große Gefahr, und das erwähnt Paulus in diesem Abschnitt im 1. Korinther 12, dass ich mich überhebe. Das ist wie ein Gewichtheber, der ein Gewicht aufheben will, und das schafft er einfach nicht. Es ist zu schwer für ihn. Und sagt, die Gefahr für Christen ist, dass sie sich überheben, dass sie den Mund zu voll nehmen. Und gerade im Leiden wird das sichtbar, ich bin doch gar nicht stark. Ich bin schwach. Aber ich habe einen wunderbaren, starken Herrn Jesus. Der ist der, der in der Not mir beisteht und den ich erlebe und erfahre. Und der Herr sagt, lass dir genug sein, dass ich dir gnädig bin. Meine Kraft vollendet sich in deiner Schwäche. Christus will in deiner Schwäche ganz wunderbar wirken. Nun muss ich es Ihnen sagen, auch bei dem Paulus gab es natürlich Augenblicke, als er im Gefängnis in Philippi lag und er die Peitschenschläge bekommen hat mit diesen schrecklichen Folterinstrumenten und der ganze Rücken wund war. Das waren Stunden der Qual, des Seufzens, des Schreins. Wir wollen ganz ehrlich sein, das gibt's, weil unsere Nerven versagen und weil wir das alles nicht durchhalten können, das Schwere, das uns aufgelegt ist. Was Menschen tun können, ist so unheimlich. Was in ihrem Leben Menschen ihnen antun, das kann so furchtbar sein, dass man damit nicht fertig wird. Und da passiert es um die Mitternacht, dass er plötzlich den Blick wieder frei hat auf seinen Herrn und er fängt an, Loblieder zu singen, mitten in dieser dunklen Zelle, in die er eingesperrt war, mit seinem Begleiter. Und das wünsche ich ihm. Er schreibt einmal, ich war bei euch mit Furcht und Zittern. Wir haben ja alle eine Eigenart, dass wir Prediger bewundern, die so als Strahlemänner herkommen, die den großen Erfolg haben, wo die Tausenden von Zuhörern da sitzen. Das ist ja in unserer Gesellschaft, in unserer Moderne heute das Zeichen des Erfolgs. Aber Jesus hat in seiner Gemeinde es ganz anders geordnet. Er hat am meisten gewirkt durch schwache Menschen, die oft mit Furcht und Zittern von Jesus Zeugnis abgelegt haben. Und Sie haben in Ihrem Leben auch solche Menschen getroffen. Ein Blaise Pascal, einer der genialsten Denker Mathematiker, und der von so rasenden Schmerzen geplagt war, mit diesen tiefen Weisheiten, die er verkündet hat. Die berühmte Familie Hahn im Baltikum, eine Pastorenfamilie. Wilhelm Hahn war dann württembergischer Kultusminister. Und der Großvater Traugott Hahn war ein großer Evangelist und Prediger. Und er trifft auf der Straße ein Gemeindeglied und sagt, ich war gerade bei ihrer Frau Lala. Die hat vor Schmerzen kaum reden können, aber das, was sie gesagt hat, war mehr als 100 Predigten von ihnen. Das ist ein Geheimnis Gottes, dass es nicht durch menschliche Größe und Ehre und Stolz geht, dass wir uns nicht überheben, dass wir nicht ein Bild entwerfen, an dem andere doch enttäuscht werden müssen. Und Paulus sagt, das ist nötig. Wir müssen die Schwäche unseres Körpers erleben, damit Christus in uns Gestalt gewinnt. Das ist ja ein ganz wunderbares Wort. Christus will in uns Wohnung machen. Er will in unserem Herzen wohnen. Er will aufgenommen sein von uns. Und er schreibt einmal auch in dem Brief dann an die Korinther, auch wenn der äußere Mensch verdirbt, das erleben wir ja, je älter wir werden, das Gehör macht nicht mehr mit und die Sinne lassen nach, die Kraft geht zurück, man kann nicht mehr schlafen, die Schmerzen kommen, die Nerven reagieren nicht mehr richtig, man läuft unsicher, der äußere Mensch verdirbt, aber der innere wird von Tag zu Tag erneuert. Ist das wirklich so? Dass Christus anfängt, in einem sterblichen Menschen sein Werk zu tun? In diesen Tagen denken wir ja viel an die verfolgten Christen. Ich war die letzten 40 Jahre meines Lebens in ganz enger Verbindung, jetzt zuletzt noch in dem Werk der Hilfsaktion Märtyrerkirche. Und ich möchte Ihnen immer sagen, das größte Missverständnis ist, wenn Sie beten, die sollen bald Rechtsfreiheit bekommen. Die russischen Christen, die Deutschen aus Russland, geben es ja zu, dass sie sich oft zurücksehnen in die Tage der Verfolgung, wo die Fronten noch klar werden, in denen ein Christ steht. Sie brauchen nicht darum beten, dass die Christen Freiheit bekommen. Freiheit ist ein Trugwort. Gehen Sie mal durch Berlin. Freiheit kann ein Höllenwort sein, wo Menschen abstürzen in die Abgründe, die sie zerstören. Auch Liebe kann so zum Höllenwort werden. Wenn ich nicht weiß, dass es Begriffe sind, die allein in Christus ihre Bedeutung haben. Die von dort her mein Leben mir geben und jetzt zu den verfolgten Christen zurück. Sie erleben Krafterweisungen Gottes, die sie sich kaum vorstellen können. Dass sie in dieser bedrängten Situation die Nähe von Jesus Christus so mächtig erleben, dass die Gemeinden unglaublich wachsen dort in der Verfolgung. Bei uns ja nicht, bei uns ist die Schwindsucht. In den verfolgten Gemeinden ist das Christuszeugnis so groß, allen Drohungen zum Trotz. Das glaubt man ja gar nicht, dass dieses System des Kommunismus im Osteuropa, diese schlichten Kreise, gläubigen Kreise, es waren ja einfache Gemeindeglieder, die Frauen mit ihren Kopftüchern überwunden haben. Das Wort Gottes, das Gebet. Und Sieger waren in einem System, das sie ausrotten wollte. Als Khrushchev höhnte, ich werde in ein paar Jahren den letzten Christen im Fernsehen vorführen. Und ausgerechnet in der Khrushchev-Ära an der schlimmsten Verfolgung war das größte Aufbrechen in der Sowjetunion der Christen. Das ist ein Geheimnis. Weil die Kraft von Christus kommt und nicht von uns. Und dafür kann man nur beten. Das sagt auch Paulus in seinen Briefen. Ich beuge meine Knie. Ja, da macht er sich ganz klein. Weil er auch nicht viel kann. Aber Christus kann das machen. Und ich darf Ihnen dieses Geheimnis verraten, auch wenn Sie in großen Nöten und in Verzweiflung und Ohnmacht sind, dürfen Sie dies erfahren, dass Jesus Ihnen eine Kraft gibt, die alles Irdische übersteigt. Einen Blick, eine Geborgenheit. Ach, was habe ich da erleben dürfen auf Intensivstationen, in offenen Gräbern, bei Kinderbeerdigungen, einen Trost, der alles Verstehen übersteigt, wo plötzlich der Vorhang aufreißt und man in die ewige Welt hineinblickt und in der Gegenwart von Jesus Christus steht. Die Auferstehungskraft von Jesus, die ist das Neue, eine ganz neue Kraft, die mein Leben erfüllen will, über die ich vorher nie verfügt habe und die mich stark macht. So unglaublich auch gewesen bei den Märtyrern in der Hugenottenverfolgung, bei den vielen Tausenden, und die Flammen züngelten und sie sangen die Psalmen. Verstehen Sie das? Und die Verfolger haben das Ruhe gegeben, als sie den Opfern vor Anzünden des Scheiterhaufens die Zunge herausgerissen haben, damit sie nicht mehr singen können. Und das ist eine Kraft, die Christus gibt. Corrie ten Boom, die ja sehr schwer im KZ gelitten hat und die aus dieser Zeit ja das Wunderbare immer erzählt von den Siegen Jesu in diesen schweren Weg, die hat ihren Vater gefragt, wie würde das einmal sein, wenn ich in so eine Situation komme. Und dann sagte der weise Vater, wenn du eine Reise tust, dann kaufst du das Ticket nicht viele Wochen im Voraus und du kaufst es erst, wenn es losgeht. Und so wird der Herr dir die Kraft geben, du brauchst dich nicht sorgen, wie alles werden wird und wie die Reise ausgeht. Der Herr wird seine Zusagen erfüllen und wird bei dir sein. Jetzt muss ich mal kurz unterbrechen. Wenn Christen nie krank werden würden, wenn sie immer geschäftlichen Erfolg hätten und immer nette Nachbarn hätten und keine Probleme irgendwo im Leben, dann bräuchte man sich nicht sorgen, dann gäbe es genug Christen auch in Berlin, wenn der Wohlstand damit verbunden wäre. Aber nun hat es Gott so gemacht, dass er ganz bewusst auch besondere Lasten auf Christen gelegt hat. Und der Paulus sagt, das ist das Zeugnis der Christen in dieser Wohlstandswelt, schon in der römischen Kultur war es das Höchste, dass man frei ist von allen Nöten und Problemen. Man hat ja das Leiden auch gekannt. Ein griechischer Philosoph sagt, am besten ist es, nie geboren zu werden, weil das Leben in dieser Welt voller Leiden ist. Aber die Christen haben in dieser römischen Welt des Friedens, war kein Krieg mehr seit dem Kaiser Augustus, die Überwindung des Leidens gebracht. Und sie haben das Leiden durchlitten. Alle die Apostel, die ersten Christen, in den Arenen, wo die Löwen auf sie gehetzt wurden. Wie oft war Paulus unschuldig in Haft? Wie hat er gelitten, auch unter falschen Brüdern? Das ist das Schlimmste, wenn Christen bloß scheinheilig sind und ihm nur Leid zufügen, unter Spott und Hohn. Er, der Gelehrte, war auf dem Areopag und die Philosophen haben gespottet und haben gesagt, was will dieser Lotterbube sagen? Ist doch kein rechter Mann. Die Botschaft vom Kreuz ruft doch den Spott der Welt hervor. Und ihr braucht doch nicht denken, dass die Klugheit der Welt die Kreuzesbotschaft des Evangeliums fassen kann. Das wird Ablehnung geben, Spott. Jeder Bürger heute will sein Leben auch vor Gott selber gestalten. Er braucht doch keinen Heiland. Warum soll man von Schuld reden? Ich bin doch gut, mach doch alles richtig. Sicher, ich habe Fehler. Aber ich mache doch alles ehrlich. Ich brauche doch keinen Todesüberwinder. Ich brauche doch das Blut von Jesus nicht. Das ekelt mich an. Wir kennen doch die Sprüche alle. Und darum sagt Paulus, es ist ein Geheimnis. Nicht ein Geheimnis, das man nicht ergründen kann, sondern ein Geheimnis, das auch in der Christenheit meist verschwiegen wird. Auch in unseren Tagen herrscht bei vielen Christen der Gedanke an Sonnyboys und Starprediger und erfolgreiche Leute. Wenn du betest, hast du keine Schmerzen mehr und dann läuft dir alles von der Hand. Und sie stehen daneben und sagen, warum ist das bei mir nicht so? Ich habe viele Leute betreut, die von diesen Großversammlungen oft kamen und sagten, ich glaube offenbar nicht richtig, sonst wäre ich nicht so krank, sonst hätte ich nicht die Probleme zu tragen. Meine Enkel, die machen mir große Sorgen, sie gehen böse Wege und ich habe so viel gebetet und ich habe nichts erlebt. Darum ist es ganz arg schlimm, wenn dieses Geheimnis, das Paulus so nennt, weil es dem natürlichen Verstand nicht zugänglich ist. Ein Geheimnis, sagt er, ich will drüber reden, es ist an den Rand gedrängt, weil die Vernunft es nicht begreifen kann. Die meisten Leute wissen gar nichts davon, aber das erst im Zerbrechen unserer Kraft wir Christus erkennen können. Dass er die Mitte unseres Lebens sein will. Dass er den Mangel ausfüllt, wenn wir nicht mehr weiter wissen, dass wir alles in seine Hand legen dürfen und ihm vertrauen, ist das wunderbar. Meine Frau und mich hat es ja immer dazu bewegt, dass wir geforscht haben in der Geschichte der Entstehung unserer großen Glaubenslieder. Wissen Sie, diese großen Glaubenslieder, ich finde, das ist das Größte, was wir neben der Bibel haben. Da waren Menschen in unvorstellbarer Not. Skriver, ein Prediger in Magdeburg und in Stendal, hat 11 Kinder beerdigt, eigene Kinder. Und dann dichtet das Lied der Lieben Sonne, Licht und Pracht. Er befiehlt sich der Gnade Gottes an und ist geborgen. Ein Mädchen, Tochter eines Holzhändlers, hat einen schweren Unfall und es bleibt ein Hüftleiden. Es ist ein Krüppel. Aber sie findet einen jungen Mann, der sie heiraten will. Und am Tag vor der Hochzeit ertrinkt er. Und sie dichtet später dieses Lied, solange mein Jesus lebt und seine Kraft mich hebt, muss Furcht und Sorge von mir fliehen, mein Herz in Liebe glühen. Das Einzige, was das Leiden dieser Welt und auch in deinem Leben aushebt, ist der lebendige Christus. Und Paulus sagt, dass das nicht bloß irgend so ein Gedanke, der dich tröstet, so verstehen das ja manche Gedanken. Die ahnen etwas von den Worten von Jesus und sagen, das gibt mir neue Kraft. Er will in dir wohnen. Er will in dir wohnen, Christus in euch. Die ganze Freude des Evangeliums habe ich erst, wenn ich ihn aufnehme als meinen Herrn und sage, Herr, ich kann doch allein mein Leben nicht mehr steuern. Ich werde doch mit dem Leben gar nicht mehr fertig. Du musst es in meinem Leben tun und du musst es an mir machen können. Und dann sind das Augenblicke auch immer wieder. Ich hoffe, dass Sie das jeden Tag so schon am Morgen leben. Herr, ich kann nicht gehen, nicht einen Schritt. Ohne mich könnt ihr nichts tun, hat Jesus gesagt. Ohne mich nichts. Und er hat dieses Bild vom Weinstock seinen Jüngern groß gemacht. Ich in euch und ihr in mir, in einer unglaublichen Verbundenheit. Wie ist denn diese Verbundenheit? Die ist mit irdischen Vereinigungen überhaupt nicht zu vergleichen. Jesus wählt nur ein Bild. Wie er mit dem himmlischen Vater verbunden ist, so will er in deinem Leben wirken, in deiner Ohnmacht, in deiner Schwäche. Jetzt hast du eine schöne Liedzeile. Seine allmächtige Stärke beweiset in den Ohnmächtigen mächtige Kraft. Ich habe mal ein Buch geschrieben über die Missionsbewegungen. Und wenn Sie einfach darüber mal forschen, wie war denn das, wie die hinausgezogen sind? Das war das letzte Aufgebot der Christenheit. Die Kirchen waren sowieso gegen Mission. Und Freunde hat die Mission nie viele gehabt. Es waren oft die Schwächsten der Schwachen, die hinausgegangen sind. Es war in England ein junger, hochbegabter Student Henry Martin, er wurde nur 31 Jahre alt. Er ist nach Indien gegangen und war der erste Bote von Jesus Christus in Indien. Ihn hat das alles erdrückt, dieses schreckliche Elend. Prostitution in den Tempeln, die ganze Armut und das Elend. Er war so genial, er hat das Neue Testament in Hindi, in Persisch und in Arabisch übersetzt. Und auf seiner Rückreise, er hat sich immer gesehnt nach einem lieben Menschen, einer Jugendfreundin in England, der hätte sie gern geheiratet, es hat sich zerschlagen. In Tokat in der Türkei. War er krank noch eingekehrt, oder ist er gestorben mit 31 Jahren? Und er schrieb noch nieder in sein Tagebuch, wann wird diese Zeit der Ewigkeit weichen? Wann werden der neue Himmel und die neue Erde erscheinen, wo Gerechtigkeit wohnt? Dort wird gar nichts Unreines hineinkommen, nichts von der Bosheit, die Menschen schlechter gemacht hat als die wilden Tiere, nichts von Verkommenheit, die den Jammer des Sterbens nur vergrößert. Wird da jemals zu hören sein? Und dieser Henry Martin war der große Mann, der die Evangelisierung Asiens eingeleitet hat, weil Jesus gewirkt hat in seiner großen Kraft. Die Boten sind gestorben. Es ist das Entscheidende, ob wir immer mehr Christus erkennen, die Kraft seiner Auferstehung, dass er in unserem Leben wichtig, richtig wirken kann. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft, die wir weitersagen müssen, gerade in unseren Tagen, zu den Menschen, die um uns her leben. In unseren Tagen gibt es ja so blöde Sprüche. Unser Ministerpräsident Teufel hat ihn einst erfunden. Wir können alles außer Hochdeutsch. Stimmt ja, hoffentlich haben Sie trotzdem noch was verstanden. Aber wir können alles, wir sind die Macher. Wenn das Klima mal extrem wird, wir kriegen das auch in Ordnung. Wir machen alles. Wir können es vermeiden, dass die Menschen sterben. Wir werden die Gesundheit heben, den Auspuff reduzieren. Wir sind Berlin schon voraus. Bei uns dürfen sie nicht mehr Auto fahren, wenn sie einen Diesel haben. Mensch kann alles. Es ist eine befreiende Botschaft, dass wir davon einfach reden dürfen von unserer Schwachheit. Und Prediger des Evangeliums und Zeugen von Jesus brauchen nie sich aufzublustern. Das Aufblasen ist das Gefährlichste sogar, dass wir uns was vormachen. Wir sind doch gar nicht stark. Hier gab es einen großen preußischen Offizier, Kurt von Knobelsdorf, der sagt, wenn man Jesus aus meinem Leben mit rausnimmt, dann bleibt nur noch ein bisschen Dreck übrig, ein zerplatzter Luftballon. Und er war der mutige Mann, der die Not des Alkoholismus erkannt hat, weil er selber darunter litt und hat das Blaue Kreuz gegründet. Und der damalige Kaiser hat ihn bei einem Bankett herausgefordert, ich trinke auf Kurt von Knobelsdorf und das müssen Sie erwidern. Und er hat gesagt, Majestät, Sie wissen, wie ich Ihnen diene, aber ich rühre keine Tropfen Alkohol. So schwach bin ich, das Gelächter der Offiziere, ein schwacher Mann. Nein, das Wunder unseres Lebens ist, was Jesus Christus aus uns macht. Und das Größte, was er uns gibt, dass er den Weg zu Gott frei macht, dass er uns versöhnt mit dem lebendigen Gott, das ist das größte Problem dieser Welt. Und das ist erschütternd, dass man gar nirgendwo das mehr erkennt. Größere Problem als die Klimakatastrophe und als Atomstrahlung und Kriege ist der Zorn Gottes, der über der Welt liegt. Und über dem Leben von Menschen, die sich stolz dünken. Und darum so wichtig, dass Christus mich versöhnen will, dass er in meinem Leben einkehren will und dass er wirken will in meinem Leben. Und darum brauchen wir gar nicht irgendwelche Aufputschmittel. Wir brauchen gar keine großen Erlebnisse, die uns hochpushen und die wir das haben. So, wir müssen das erleben, dass Christus uns stark macht und gebraucht. Wenn Sie das einmal verfolgen in der Christenheit, wo Gott gewirkt hat, hier in Berlin, als die Salzburger Flüchtlinge ankamen, die im Winter ihre großen Höfe verlassen haben und nichts mitbrachten als das Wort Gottes, was hat das in Ostpreußen bewirkt? Die Hugenotten, Gendarmenmarkt, die Hugenotten, die das Leben mit Christus herbrachten. Auch wenn sie viel in dieser Welt verloren haben, ich kann es noch mal deutlich machen, an einem Bild der Missionsgeschichte. Die deutsche Indianerpioniermission, eine kleine, schwache Gründung, das Evangelium auch den Indianern zu bringen. Wie hat man in der Christenheit gehöhnt? Die Anthropologen haben gesagt, lass sie doch in ihrem Heidentum, in ihrem Aberglauben, ihrer schwarzen Magie, die sind doch glücklich. In den ersten Jahren, als die deutsche Indianer-Pioniermission gegründet wurde, ist ein Missionsflugzeug abgestürzt und alle 7 waren tot. Und die Nachricht ist in Lonsingen auf der Schwäbischen Alb angekommen, gerade bei der Gebetsgemeinschaft. Seien Sie nicht verwundert, was Gott an Schwerem zulassen kann. Aber wenn Sie ansehen, was Gott durch dieses Werk gewirkt hat, von Anfang an klargestellt, er macht es nicht ihr. Auch nicht mit allen technischen Mitteln, die ihr habt. Und das ist das Große, wir müssen das sagen, in einer Zeit, wo der Mensch meint, er könne alles, wir können gar nichts. Allein Jesus macht uns innerlich stark. Er erneuert unser Herz. Er macht frei von Süchten und Begierden. Er will an der Stelle meines Ichs mich regieren. Er will Liebe schenken und Gutes wirken. Was kann alles geschehen? Ach, das ist so bewegend. Ich war ja lange in dieser Arbeit an den Knackis. Wenn Sie das erleben, wenn ein Mensch nach 10, 20 Jahren und dann Jesus annimmt und was auf einmal an Heil und Leben geschehen kann, es gibt für Gott gar kein Unmöglich, wo er in einem Herzen wirken kann. Selige Leute sind nur die demütig sind und die erkennen, was ihnen fehlt, die arm sind vor Gott und sagen, Herr, ich brauche dich alle Zeit und ich kann ohne dich gar nichts machen. Und da bleibt nur die Frage, ist er bei dir? Ist er dein Herr und kann er in deinem Leben wirken? Kann er dich erfüllen? Kann er dich umgeben? Ist die Verbindung da? Hörst du sein Wort? Redest du mit ihm im Gebet? So wie es die verfolgten Christen heute erleben. Und die Gemeinde in Nordkorea wächst. Und in Kasachstan wächst sie. Und in Tadschikistan. Und in Laos, in Kambodscha. Und im Iran ist es unglaublich. Man spricht, ich kann es gar nicht aussprechen, sogar von mehr als 1 Million, die das Evangelium angenommen hätten. In dem Iran, Khomeini ist heute. In China hat man es nicht glauben können, diese Millionenzahl, da sprach man von 130 Millionen und das, obwohl gar keine Religionsfreiheit herrscht. Weil Jesus größer ist als unsere Möglichkeiten und das Geheimnis eines Christenlebens, die Größe einer Gemeinde, dass Christus Wohnung machen will in uns. Und ich will einfach schließen, noch einmal mit diesem Hinweis, was mir das Größte ist in Berlin, die Nikolaikirche. Und der Paul Gerhardt, es hat doch niemand es so sagen können wie Paul Gerhardt. Mit dem Schweren, das er erlebt hat, nur 13 Jahre Ehe, seine Elisabeth, der Tod der Kinder, die ganzen Probleme auch mit einer Regierung, die ihn in Glaubensdingen beherrschen wollte. Das war für ihn der Punkt, warum er sein Amt niedergelegt hat. In Glaubensdingen darf mich keine weltliche Macht beherrschen. Beim großen Kurfürst. Kein Zorn des großen Fürsten soll mir ein Hindernis sein. Und das können Sie in all seinen Liedern so schön singen, sehen und nachsingen und erleben. Er hat selber gesagt, ein in Satans Sieb gesichteter und bewährter Theologe. Er, der das wusste, dass ihm niemand diesen Christus rauben kann, weil Christus ihn ergriffen hat und weil er gehalten wurde von Christus. In dem Lied sollte ich meinem Gott nicht singen, das weiß ich für wahr und lasse mir's nicht aus dem Sinne gehen. Christenkreuz hat seine Maße und muss endlich stille stehen. Wenn der Winter ausgeschneit, tritt der schöne Sommer ein. Also wird auch nach der Pein, wer's erwarten kann, erfreut, alles Ding wird seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit. Nicht erst in der Ewigkeit, schon heute schenkt er uns Erquickungen, von denen andere ungläubige Menschen das gar nicht ahnen. Wie er uns in die Freude führt, auch wenn er Lasten uns auf den Rücken legt, auch wenn wir Schwäche zu tragen haben, warum sollte ich mich denn grämen? Habe ich doch Christus noch. Wer will mir den nehmen? Wer will mir den Himmel rauben, den mir Sohn, Gottes Sohn, beigelegt im Glauben? Und dann, wie Paulus sagt, den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen, lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Nee, was nicht vollkommen, aber durch Christus vollkommen. Wir haben alles in ihm und das wollen wir allen sagen und verkündigen. Du wirst nicht in den Gütern der Welt deine Befriedigung und dein Glück finden, sondern nur in Christus. Und es gibt in dieser Welt nichts Größeres, als ihn zu haben. Und ich will schließen mit diesem Vers, kann uns doch kein Tod nicht töten, sondern reißt unseren Geist aus viel tausend Nöten, schließt das Tor der bitteren Leiden und macht Bahn, da man kann gehen zu Himmelsfreuden. Wir wollen beten. Du, unser Herr, Jesus Christus, du hast das erduldet, was Menschen an Verleumdung und Spott wider dich ertragen haben. Die Erfolglosigkeit, den Frust und auch die ganzen Schmerzen, auch die Todesqualen und die Einsamkeit und die Verlassenheit. Und wir danken dir, dass du den Sieg errungen hast am Ostermorgen. Und dass deine Auferstehungskraft in unserem zerbrechlichen Leben wirken will. Herr, wir wollen viel mehr mit dir rechnen. Und wir bitten dich, dass das jetzt auch die erfahren, die nicht unter uns sein können, weil sie krank liegen und alt sind. Aber dass wir alle das auch erfahren im Blick auf die Probleme, dass wir sie überwinden können, unter die Füße kriegen und wissen, du lässt es zu und du gibst uns die Kraft und es wird uns zum Segen werden. Nichts kann uns zerstören, weil du uns die Kraft gibst zum Siegen. Ganz herzlichen Dank. Und da wollen wir auch dafür bitten, für die bedrängten und verfolgten Christen, dass du sie stark machst, dass sie in Liebe ihren Feinden das sagen können, dass sie auch geliebt sind von dir. Und du kannst das schenken, dass noch viele der Verfolger, auch der islamistischen Terroristen, dich erkennen. Herr, wir sind auch bedrückt, wie Furchtbares geschehen kann dort in Neuseeland. Herr, es ist so viel Furchtbares, Irregeleitetes. Wir möchten dich bitten, dass du deinen Christen Kraft gibst zum Aushalten, auch zum Ertragen alles Bösen, dass sie nicht in Bitterkeit reagieren und sich auflehnen und in eigener Kraft antworten, sondern segnen denen, die ihnen fluchen. Wir bitten dich in einer Welt des Leidens und des Jammers, dass du wieder deine Christenheit erwächst zum Zeugnis deiner Liebe. In aller Demut und Schwäche, aber in dem großen Zeugnis deiner Siegeskraft. Wir danken dir, dass du in unserem Leben wohnen willst und dass du in unserem Herzen Wohnung machst. Wir bitten dich, reinige uns, heilige uns, nimm uns in Dienst. Auch im Blick auf die Aufgaben, die uns gestellt sind, in unserer Umgebung, in unserer Familie, auch in unseren Berufen und wo du uns hingestellt hast, dass du mächtig in uns wirken kannst durch deinen Heiligen Geist. Amen.